Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcast. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute geht es um ein Thema, das mir persönlich richtig am Herzen liegt. Wir sprechen über DIY-Wikinger-Äxte, also wie man sich seine ganz eigene, individuelle Axt gestalten kann.
Gut, und bevor wir in die praktischen Schritte einsteigen, wollen wir erstmal klären, warum die Axt bei den Wikingern so eine besondere Rolle gespielt hat. Weil das ist ja nicht einfach nur ein Werkzeug gewesen.
Stimmt. Die meisten denken bei Wikingern ja sofort an Schwerter, so das klassische Bild, oder? Aber tatsächlich waren Äxte viel, viel wichtiger im Alltag.
Das hat einen ganz praktischen Grund. Schwerter, vor allem die richtig guten, wie die berühmten Ulfbert-Klingen, die waren extrem teuer. Die waren aus Tiegelstahl, höherer Kohlenstoffgehalt, nahezu schlackenfrei. Das war Hightech für die damalige Zeit. Diese Qualität war absolut herausragend und in der Breite erst später wieder Standard.
Also wirklich nur für die Elite?
Für wichtige Krieger, für die Wohlhabenden. Die Herstellung war aufwendig, der Materialaufwand enorm. Eine Axt dagegen, da wurde eine harte Stahlschneide an einen weicheren Eisenkörper geschweißt. Viel weniger kompliziert, viel günstiger.
Und das Beste, eine Axt konntest du für alles benutzen. Holz hacken, Schiffe bauen, kämpfen, wenn es sein musste. Ein Schwert war, naja, ein Schwert. Schön anzuschauen, aber zum Arbeiten.
Ziemlich unpraktisch, völlig richtig. Die Axt war das Schweizer Taschenmesser der Wikingerzeit, könnte man sagen.
Aber trotzdem haben die Wikinger ihre Äxte nicht einfach als reine Gebrauchsgegenstände betrachtet, oder?
Absolut nicht. Und da kommen wir zu einem der faszinierendsten archäologischen Funde überhaupt. Der Mammenaxt. Die wurde 1868 in Dänemark entdeckt, in einem Grabhügel bei Mammen in Jütland. Datiert auf ungefähr 970 nach Christus.
Was macht die so besonders?
Das ist eine kleine Eisenaxt, aber sie ist mit Silber, Niello und sogar Goldeinlagen verziert. Richtig aufwendige Arbeit. Die Verzierungen zeigen, wie soll ich das beschreiben, eine Mischung aus christlichen und heidnischen Symbolen. Auf einer Seite ein Baummotiv, könnte der Weltenbaum Yggdrasil sein, könnte aber auch der christliche Lebensbaum sein.
Ah, also genau in dieser Übergangszeit, wo sich das Christentum in Skandinavien ausbreitete.
Die Axt war so bedeutend, dass ein ganzer Kunststil nach ihr benannt wurde, der Mammenstil. Und das war keine Kampfwaffe, das war eine Prunkaxt, ein absolutes Statussymbol.
Und genau das finde ich so spannend für uns heute. Die Wikinger haben ihre Waffen eben nicht einfach nur funktional gehalten. Die waren individuell verziert, hatten Persönlichkeit.
Viele Wikinger haben ihre Äxte individuell gestaltet, wer es sich leisten konnte. Schnitzereien im Schaft, Lederwicklungen, vielleicht ein eingeritztes Symbol. Die aufwendigen Metalleinlagen, wie bei der Mammenaxt, waren natürlich absolute Elitesache. Aber auch eine einfache Lederwicklung machte die Axt zu deinem Werkzeug, deiner Waffe.
Und das können wir heute genauso machen. Im Reenactment, auf Mittelaltermärkten, im LARP oder einfach zu Hause. Eine selbstgestaltete Axt ist was völlig anderes als eine gekaufte von der Stange.
Wobei man da unterscheiden muss. Willst du eine rein dekorative Axt, die dein Lager oder dein Wohnzimmer verschönert? Oder eine, die wirklich funktional ist und die du auch benutzen kannst?
Für Dekoration kann man beim Material etwas flexibler sein. Aber wenn du die Axt tatsächlich verwenden willst, zum Beispiel zum Holzschlagen, dann brauchst du solide Komponenten. Ordentliches Axtblatt, stabiler Schaft, vernünftige Verkeilung. Für Schaukampf gelten übrigens strenge Sicherheitsregeln. Da nutzt man oft spezielle stumpfe Trainingswaffen und echte Äxte sind häufig nicht zugelassen.
Absolut, die Sicherheit geht vor. Aber auch bei einer Dekoration lohnt sich Qualität. So eine selbstgestaltete Axt kann dein mittelalterliches Outfit abrunden, dein Lager aufwerten
oder einfach dein persönliches Lieblingsstück werden. Ich habe Leute auf Cons getroffen, die tragen ihre selbstverzierte Axt mit so viel Stolz, das ist wirklich schön zu sehen.
Und das ist auch das Schöne daran. Du entscheidest, wie deine Axt aussehen soll. Schlicht und funktional, rustikal mit Brandverzierungen oder aufwendig mit Leder und Fell. Deiner Fantasie sind heute kaum Grenzen gesetzt. Historisch gab es da natürlich bestimmte Stile, Mammen, Ringericke und so, und man hat sich nach verfügbaren Materialien gerichtet.
Im nächsten Teil schauen wir uns dann an, was du konkret an Material und Werkzeug brauchst, um loszulegen. So, jetzt wird's praktisch. Bevor wir loslegen, brauchen wir erstmal das richtige Material. Und die gute Nachricht? Die Liste ist überschaubar.
Das stimmt. Im Kern sind es nur drei Dinge, ohne die geht's nicht.
Axtblatt, Schaft und Axtkeil. Das sind die Basics. Dazu kommt noch Farbe oder Öl für die Oberflächenbehandlung. Und dann gibt's natürlich noch die optionalen Sachen. Lederreste, Fellreste, vielleicht kleine Nägel für Verzierungen.
Bei den Werkzeugen sieht's ähnlich unkompliziert aus. Klebstoff, Schere, Hammer. Das hat fast jeder zu Hause. Dazu eine Säge, falls du den Schaft kürzen willst, und ein Lötkolben, wenn du kreativ werden möchtest.
Was viele unterschätzen, die Wahl des Schaftholzes macht einen riesigen Unterschied. Da sollte man nicht einfach irgendwas nehmen.
Was wäre denn deine Empfehlung?
Esche ist der Klassiker. Das Holz hat genau die richtige Mischung aus Härte und Elastizität. Es federt Schläge ab, ohne zu brechen. War übrigens schon im Mittelalter das bevorzugte Material für Axtschäfte.
Das ergibt Sinn. Bei den wenigen erhaltenen Schäften und aus praktischen Erwägungen wissen wir, dass Esche bevorzugt wurde. Holz erhält sich halt selten. Axtköpfe findet man in Gräbern oft, aber die Schäfte sind fast immer weg. Hickory wird heute auch oft empfohlen, aber das ist nordamerikanisches Holz. Hätten die Wikinger natürlich nicht gehabt.
Für uns heute ist Hickory trotzdem eine super Alternative. Sehr zäh, sehr belastbar. Aber wer es authentisch will, greift zur Esche.
Jetzt zur Oberflächenbehandlung. Das ist ja nicht nur Optik, sondern auch Holzschutz.
Richtig, da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Lasur, Öl oder Wachs. Alle drei schützen das Holz und geben ihm gleichzeitig diesen
charakteristischen Look, das stimmt. Und das Interessante, wir wissen archäologisch gar nicht so genau, was die Wikinger selbst verwendet haben. Tierische Fette, Tran, das klingt plausibel, ist aber nicht belegt.
Echt? Ich dachte immer, das wäre gesichert.
Nee, wie bei den Schäften. Organische Reste zersetzen sich über Jahrhunderte. Die Schäfte, die wir finden, lagen meist in Mooren oder Schiffsgräbern. Da war eine Vorbehandlung ohnehin irrelevant. Was wir heute mit Öl und Wachs machen, funktioniert jedenfalls hervorragend.
Leinöl ist mein Favorit. Zieht gut ein, härtet aus und der Schaft fühlt sich danach richtig griffig an. Wachs ist eher was für die Oberfläche, als Finish sozusagen.
Und Lasur?
Lasur dringt tiefer ein und gibt dem Holz gleichzeitig einen Farbton. Wenn du es etwas dunkler willst, ohne zu übermalen, ist das ideal. Manche mischen auch verschiedene Techniken. Erst Öl zum Schutz, dann Wachs als Abschluss.
Klingt aufwendig, aber lohnenswert.
Ist es auch. Und dann gibt's noch die, wie sage ich's, die etwas abenteuerlicheren Methoden.
Du meinst das Abflammen?
Richtig. Mit einem Brenner oder Bunsenbrenner den Schaft leicht anflammen. Das verkohlt die oberste Schicht ganz leicht und gibt dem Holz diesen gealterten, verwitterten Look. Aber Vorsicht, nur ganz leicht, sonst schwächst du das Holz.
Und immer nur trockenes Holz. Feuchtes Holz kann reißen beim Abflammen.
Absolut. Und danach gut abbürsten, die verkohlten Reste runter. Dann sieht man die Maserung erst richtig schön.
Was ich auch toll finde, ist das Einbrennen mit dem Lötkolben. Quasi die moderne Form der historischen Brandmalerei. Da kannst du richtige Muster reinarbeiten.
Das ist wie Zeichnen, nur mit Hitze. Geometrische Muster funktionieren super. Linien, Zickzack, Rauten. Wenn du unsicher bist, erstmal auf einem Reststück üben.
Historisch gesehen waren die Verzierungen übrigens oft simpler, als man denkt. Keine langen Runeninschriften, eher kurze Zeichen, Handwerkersignaturen, geometrische Muster.
Also keine magischen Schutzrunen?
Das ist mehr moderne Interpretation. Archäologisch finden wir auf Waffen und Werkzeugen hauptsächlich Besitzermarken oder Schmiedekennzeichen. Die aufwendigen Runensteine, die kennt jeder. Aber das waren öffentliche Denkmäler, keine Gebrauchsgegenstände.
Trotzdem kann man natürlich Runen einbrennen, wenn man will. Sieht gut aus. Und macht die Axt?
Persönlich. Genau darum geht's ja. Deine Axt, dein Design.
Und das Schöne am Lötkolben? Fehler kann man vorsichtig überschleifen. Also keine Angst vor Experimenten.
Wobei ein bisschen Planung nicht schadet. Vielleicht erstmal auf Papier skizzieren, was du dir vorstellst.
Guter Punkt. Und Sicherheit nicht vergessen. Beim Abflammen und Löten immer gut lüften. Feuerfeste Unterlage. Und nichts Brennbares in der Nähe.
Im nächsten Teil geht's dann ans Eingemachte. Axtblatt aufstecken und richtig verkeilen. Da passieren die meisten Fehler. So, jetzt geht's ans Zusammenbauen. Der Moment, wo aus den Einzelteilen eine richtige Axt wird.
Das klingt komplizierter, als es ist. Im Grunde sind es nur zwei Schritte. Axtblatt aufsetzen und verkeilen. Aber die Reihenfolge ist wichtig.
Also erstmal, nein, warte, ich mach's andersrum. Zuerst kontrollierst du, ob der Schaft oben die richtige Form hat. Viele Schäfte laufen nach oben hin etwas breiter zu, damit das Axtblatt von oben drüber passt und mit dem Keil dann richtig fest sitzt.
Und dann schiebst du das Axtblatt von oben über den Schaft. Nicht von unten, von oben. Das Blatt rutscht so weit runter, bis es fest sitzt.
Exakt. Und jetzt kommt der entscheidende Teil, der Keil. Der wird von oben in den Schaft getrieben, in diesen Spalt, der oben aus dem Axtauge rausguckt.
Das ist eigentlich ein geniales Prinzip. Der Keil spreizt das Holz
und presst es gegen die Innenwand des Axtblattes. Dadurch sitzt alles bombenfest.
Ah, deswegen kann das Blatt auch nicht nach vorne wegfliegen. Es wird ja von innen fixiert.
Und das ist kein optionales Extra. Der Keil ist sicherheitsrelevant. Ohne ordentliche Verkeilung kann sich das Blatt lockern und dann hast du ein echtes Problem.
Ein fliegendes Axtblatt ist kein Spaß. Deswegen Keil wirklich fest reinklopfen. Lieber ein paar Schläge mehr als zu wenig. Und nach dem ersten Einsatz nochmal nachprüfen, ob alles sitzt.
Was machst du, wenn der Keil nicht richtig greifen will?
Dann ist meist der Spalt zu eng. Mit einer feinen Säge kannst du den Schlitz im Schaftende etwas vertiefen. Nicht zu tief, aber genug, dass der Keil Platz hat, sich zu spreizen.
Gut, damit haben wir eine funktionsfähige Axt. Aber jetzt kommt der Teil, der richtig Spaß macht. Die Personalisierung.
Und da gibt's viele Optionen. Das naheliegendste ist ein Ledergriff. Der sieht nicht nur gut aus, der hat auch praktische Vorteile.
Inwiefern?
Leder gibt dir besseren Halt, besonders wenn deine Hände feucht sind. Außerdem dämpft es Vibrationen beim Schlagen. Und im Winter ist es wärmer in der Hand als nacktes Holz.
Das ist auch der Grund, warum Griffwicklungen wahrscheinlich auch historisch verwendet wurden. Wobei man ehrlich sein muss, archäologisch ist da wenig belegt.
Das ist ja wie vorhin bei der Holzbehandlung. Da wussten wir es auch nicht sicher.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung. Und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Das Problem kennen wir ja schon von den Schäften. Organische Materialien wie Leder überdauern die Jahrhunderte nicht. Die meisten Axtköpfe sind eben isoliert, wie ich vorhin schon sagte. Was wir heute an Wicklungen machen, ist also eine plausible Rekonstruktion, aber kein archäologischer Beweis.
Das macht Sinn. Aber die Logik spricht dafür. Leder war verfügbar. Praktisch.
Und einfach anzubringen. Die Wikinger waren pragmatisch. Wenn eine Griffwicklung den Halt verbessert hat, haben sie das wohl gemacht.
Für die praktische Umsetzung heute. Du nimmst einen Lederstreifen, so 2 bis 3 Zentimeter breit, und wickelst ihn spiralförmig um den Griff. Am Anfang und Ende mit einem kleinen Nagel fixieren. Heute geht auch Klebstoff. Historisch hätte man Pech genommen.
Was mich bei den historischen Verzierungen fasziniert, ist, dass die
nicht nur Optik waren, das wird oft vergessen. Eine Wicklung half auch dabei, die eigene Axt zu erkennen. Im Schlachtgetümmel oder im Lager, wo viele ähnliche Werkzeuge rumlagen.
Stimmt, funktional und individuell, kein Widerspruch.
Alternativ zum Leder kannst du auch Fell nehmen, aber eher für eine Deko-Axt. Das gibt einen wilderen Look, ist für Gebrauch aber unpraktisch und historisch fragwürdig.
Dann gibt's noch die rein dekorativen Riemen. Die müssen nicht den ganzen Griff umwickeln. Ein paar Bänder unterhalb des Blattes, vielleicht mit kleinen Metallringen oder Perlen, das reicht oft schon für einen starken Effekt.
Und genau das meinen wir mit Personalisierung. Deine Axt soll zu dir passen. Schlicht und funktional, aufwendig verziert, beides ist legitim.
Bei den Wikingern gab es übrigens einen interessanten Unterschied zwischen Arbeitsäxten und Prunkäxten. Die Mammenaxt zum Beispiel war so aufwendig verziert, dass sie sicher nie Holz gehackt hat.
Während eine normale Bauernaxt vielleicht nur eine simple Lederwicklung hatte. Oder gar keine. Das war ein Gebrauchsgegenstand, keine Vitrinendekoration.
Und für uns heute heißt das, entscheide dich, was deine Axt sein soll. Soll sie im Lager hängen und beeindrucken oder willst du damit tatsächlich arbeiten?
Bei einer Arbeitsaxt würde ich auf zu viel Schnickschnack verzichten. Eine gute Lederwicklung, solide Verkeilung, fertig. Bei einer Deko-Axt kannst du richtig kreativ werden. So, jetzt haben wir eine fertige Axt. Die Frage ist, wohin damit?
Das hängt natürlich davon ab, was du damit vorhast. Die Möglichkeiten sind vielfältig.
Im Lab ist so eine Axt ein echter Hingucker. Aber wie beim Schaukampf. Als Waffe brauchst du Polsterwaffen. Und viele Events verbieten Stahläxte im Spielbereich komplett. Klär vorher die Regeln. Wenn erlaubt, dann nur gesichert im Lager oder Backstage.
Beim Reenactment sieht's ähnlich aus. Da gehört eine authentisch gestaltete Axt einfach dazu. Ob am Gürtel, in der Hand für Fotos oder als Teil einer Living History Darstellung.
Und dann gibt's natürlich die Heimdekoration. Über dem Kamin, an der Wand im Arbeitszimmer, neben der Buchsammlung über nordische Geschichte.
Oh ja, so ein Wikingerlager am Abend. Das Feuer knistert und an deinem Zeltgestänge hängt deine Axt. Das hat schon was.
Wobei wir beim Thema Sicherheit sind. Wenn du die Axt transportierst, denk dran. In der Öffentlichkeit solltest du sie nicht offen tragen. Auch wenn es nur ein Werkzeug ist.
Das Waffengesetz ist da manchmal kompliziert. Am sichersten Axt gut verpackt transportieren, in einer Tasche oder eingewickelt. Auf Veranstaltungen gelten meist eigene Regeln, die du vorher checken solltest.
Bei Mittelaltermärkten und Cons ist das meistens kein Problem. Da sind Äxte Teil des Settings. Aber auf dem Weg dahin besser nicht sichtbar.
Dann zur Pflege. Wenn du willst, dass deine Axt lange hält, brauchst du
regelmäßige Aufmerksamkeit. Das Blatt solltest du trocken halten und gelegentlich leicht einölen. Verhindert Rost.
Beim Schaft ist's ähnlich. Wenn du ihn mit Öl behandelt hast, ab und zu nachölen. Das Holz bleibt geschmeidig und reißt nicht.
Und nach jedem Einsatz kurz kontrollieren. Sitzt der Keil noch fest? Ist das Blatt wackelfrei? Das sind 2 Minuten, die sich lohnen.
Was machst du, wenn der Keil sich gelockert hat?
Dann einfach nachtreiben. Ein paar Hammerschläge und er sitzt wieder. Wenn der Keil komplett durchgerutscht ist, brauchst du einen neuen. Aber das passiert selten bei guter Anfangsarbeit.
Das Schöne an so einem DIY-Projekt ist ja, du lernst dein Werkzeug richtig kennen. Du weißt genau, wie es zusammengesetzt ist, was du beachten musst.
Und genau das, also das ist es, was den Unterschied macht. Die Verbindung zu etwas, das du selbst erschaffen hast. Das ist was völlig anderes als ein Kauf von der Stange.
Die Wikinger hätten das verstanden. Für die war eine Axt nie nur ein Gegenstand. Sie war Teil des Alltags, Teil der Identität.
Deswegen möchte ich jeden ermutigen, der das hier gehört hat.
Einfach anzufangen. Das ist der Punkt. Perfekt muss es nicht sein.
Die erste selbstgestaltete Axt wird nicht perfekt. Aber sie wird deine sein. Und das zählt.
Und wenn was schief geht, lernst du daraus. Beim zweiten Projekt wird's besser.
Die Materialien sind überschaubar. Das Werkzeug hat man meist ohnehin. Der größte Schritt ist, tatsächlich anzufangen.
Falls ihr nach diesem Podcast Lust bekommen habt, selbst loszulegen, auf battlemerchant.com findet ihr Axtblätter, Schäfte und Zubehör. Und im Blog gibt's noch viele weitere Themen rund um Geschichte und Handwerk.
Es lohnt sich mal reinzuschauen. Nicht nur für Äxte.
Damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Basteln.
Tschüss.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.